die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist ein Predigttext vorgeschlagen, der stellt den Abschluss einer sehr, sehr bekannten Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament dar. Ziemlich weit am Anfang im ersten Buch Mose. Ich glaube, die Geschichte von der Arche Noah, die kennt jeder, die ist allen bekannt, oder? Ich weiß nicht, was ihr für Bilder so im Kopf habt, wenn ihr an die Arche Noah denkt. Ich kenne das immer so aus Kinderbibeln. Ich habe mal so einen Blick reingeworfen, wie stellt denn die Kinderbibel die Arche Noah dar? Ich weiß nicht, haben wir so ein Bild von der Arche Noah Geschichte? Alle sind so ganz happy, die lachen, die Tiere, die schauen aus der Arche heraus. Da ist Noah, der gerade den Regenbogen sieht, die Taube gerade fliegen lässt. Ich glaube, so Bilder, wenn man die in der Kinderbibel sieht, die prägen ein und die nimmt man mit. Ich glaube aber, die Darstellung von der Arche Noah, die ist etwas falsch, wenn wir uns an solche idyllischen Bilder klammern. Fast so ein bisschen verkitscht schon. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Tage und Nächte mit Tieren auf so engen Raum in einem Schiff, im Dunkeln weitgehend, da hat es bestialisch drin gestunken, liebe Leute, ja? Und keine Kinderbibel wird uns berichten, wie die Menschen, die Tiere, die im Wasser der Sintflut umgekommen sind, wie die vielleicht geschrien haben, wie sie um Hilfe gerufen haben, wie sie aber da keine Rettung mehr gefunden haben. Also ich sagen will, die Geschichte von der Arche Noah, von Noah und seiner Arche, das ist eigentlich keine Kindergeschichte. Das ist eine Geschichte des Gerichtes. Gott hält Gericht über seine Welt. Und nur wenige, die in der Arche Noah, die werden gerettet, damit es einen Neuanfang geben kann. Ich lese das Ende dieser Arche Noah-Geschichte als Predigttext für den heutigen Sonntag, steht im ersten Buch Mose im 8. Kapitel. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele, wenn sie neugeborenes Kind sehen, wenn sie einen Säugling sehen, da denkt man sich, das ist doch der Inbegriff von Unschuld, das kleine Kind. Was kann der kleine Mensch schon Böses oder Schlechtes getan haben? Sündigen kann's nicht. Dazu sagt man ja, ist es noch gar nicht in der Lage, das kleine Menschenkind. Schlechte oder verletzende Worte sprechen, kann es auch noch nicht. Kann ich lügen? Kann ich fluchen? Und auch die Fäuste kannst du nicht nehmen, kannst du zusammenballen, um damit anderen Menschen weh zu tun, um andere Menschen damit zu verletzen. Unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Ich glaube, das ist so ein Sprichwort, das sitzt bei uns allen so ein bisschen im Kopf mit drin. Eine Beobachtung. Eine Mutter, die hat zwei Zwillinge bekommen und die stillt diese beiden Zwillinge an ihrer Brust. Sehr schnell zeigt sich aber, dass der eine dem anderen die Milch nicht zu gönnen scheint. Und er versucht, den Bruder von der Brust der Mutter wegzubringen, um den eigenen Hunger dort stillen zu können. Es ist keine Beobachtung, die ich selbst gemacht habe. Es ist eine Beobachtung vom afrikanischen Kirchenvater und Bischof Augustinus, der lebte im 5. Jahrhundert. Der hat uns ganz viel Schriftliches hinterlassen, das ist auch sehr lesenswert, vor allem seine Bekenntnisse, wo er seinen eigenen Glaubensweg beschreibt, wie er zu Christus gefunden hat nach sehr langen Kämpfen, nach sehr langer Zeit. Jedenfalls Augustin, der hat sowas beobachtet mit den beiden Zwillingen und aus dieser Beobachtung tut er ganz knallhart Schlussfolgern. Weil Adam und Eva Gottes Gebot übertreten, weil sie die verbotene Frucht gegen den Willen Gottes gegessen haben, da mussten sie das Paradies, da mussten sie die Gemeinschaft mit diesem Heiligen, mit diesem lebendigen Gott verlassen. Und letztendlich mussten sie sterben. Aber jetzt folgert es Augustin, dieser Hang, diese Veranlagung, dass man Gottes Gebote übertreten will, dass man sich selber an die erste Stelle seines Lebens setzen möchte, diese Veranlagung, sagt Augustin, die hat sich ausnahmslos weiter vererbt. Alle Menschen, die je gelebt haben, alle Menschen, die noch leben werden, die haben seitdem diese Veranlagung, dass sie sich gern selbst zu ihrem eigenen Gott machen wollen. Dass sie die Gebote des einzig wahren, des lebendigen Gottes außer Acht lassen, wenn es darum geht, den eigenen Kopf durchzusetzen. Sich um das eigene Wohl zu kümmern. Diese Veranlagung hat der Mensch, sagt Augustin. Und bereits der neugeborene Säugling hat diese Veranlagung. Auch wenn er erst im Älterwerden immer mehr dazu fähig wird, sie auszuleben. Augustin tauft diesen Umstand mit einem Begriff, der ist nicht sonderlich beliebt heute in der Theologie. Er nennt das Ursünde oder er nennt das Erbsünde. Heute will man so in der Theologie am besten gar nicht mehr über Sünde reden. Ja? Sind doch alle irgendwie okay, so schlimm seid ihr doch alle gar nicht. Aber Gottes Strafe, Gottes Gericht für die Sünden, wenn man das mal auch nur bisschen reinbringt, da läuten da bei ganz vielen ganz schnell die Alarmglocken. Aber Augustin hat das nicht nur beobachtet bei Zwillingen, ich sage ja, der ist sehr lesenswert, das war auch so ein kleiner Lausbub und er erzählt in seiner Autobiografie, er wollte mal Birnen klauen mit seinen Kumpels, sind da über den Zaun geklettert, haben sich die Birnen geholt und später denkt er darüber nach und sagt, warum haben wir das eigentlich gemacht? Wir hatten keinen Hunger, wir haben mal kurz in die Birne reingebissen, die war noch sauer, die haben ganz scheußlich geschmeckt. Und deswegen haben wir sie den Schweinen zum Fressen gegeben. Augustin sagt, ich habe das damals als Jugendlicher eigentlich nur gemacht, weil ich dem Besitzer des Birnenbaums etwas Böses tun wollte. So hat er das Beispiel auch in seinem eigenen Leben entdeckt. Und ich glaube, was er da in diesen Begriff Erbsünde, Ursünde packt, das ist biblische Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, die war schon dem Volk Israel damals bekannt, weil in der Tora, da lesen wir ja auch heute den heutigen Predigttext. Und so bringt dieser Predigttext genau auf den Punkt. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Plan ist nun einmal böse von Jugend auf. Aber, und das finde ich ganz interessant, dieser harten, dieser geradezu vernichteten Feststellung geht zunächst eine Gnadenzusage voraus. Den Menschen, die die Sintflut überlebt haben, Noah und seiner Familie, denen macht Gott nämlich ein Versprechen. Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind, sagt Gott. Er sagt da nie wieder. Nie wieder, sagt der lebendige Gott. Ich frage mich, gerade jetzt im November, wie oft haben das Menschen auch gesagt? Wie oft haben das Menschen gesagt, die schlimme, die gottverachtende Regime überlebt haben? Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder Sozialismus. Nie wieder. Und dann ist es doch ganz oft passiert, dass es von einem Verbrecherregime wieder ins andere übergegangen ist. Weil die Selbstverpflichtungen und Versprechen der Menschen, die sind ganz oft nicht mal das Papier wert, auf dem sie geschrieben wurden. Aber hier ist es Gott und der spricht sein nie wieder. Wie sich dieses Versprechen Gottes auswirkt auf das Leben unserer Welt, die von Menschen bewohnt ist, deren Streben von Jugend auf böse ist. Darüber dürfen wir heute nachdenken, wenn wir die Arche Noah-Geschichte lesen, als eine Geschichte des Gerichts und nicht der idyllischen Vereinigung von Menschen und Tieren auf einem Schiff. Denn auch wir sind ja alles Menschen, die aus dem Zorngericht Gottes errettet sind. Als Noah aus der Arche steigt, nachdem Gottes Zorn über die Sünde die Menschenwelt furchtbar hat zugrunde gehen lassen, da kommt von Noah kein selbstsicheres Nie wieder über die Lippen. Wir hören kein Versprechen, das Noah macht, das in etwa so lautet: Ja, lieber Gott, so weit soll es nie wieder kommen. Ich und meine Nachkommen, wir werden dafür sorgen, dass du nie wieder über uns zürnen musst. Es heißt vielmehr, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer auf dem Altar. Also noch bevor er Häuser baut, bevor er sich darum kümmert, dass er, seine Kinder, seine Enkel, dass die wieder ein Dach über dem Kopf haben, dass die in einer besseren Zukunft leben können. Noch bevor er sich um das eigene leibliche Wohl kümmert, bevor er sich um das Wohl der Menschheit kümmert. Zuallererst, als allererstes wendet sich Noah Gott zu. Nicht das eigene Haus, sondern der Altar für den Herrn ist das erste Bauwerk nach der Katastrophe. Aus der Geschichte zu lernen, das kann sehr viel heißen. In unserer Zeit meinen viele Menschen, dann besonders viel gelernt zu haben, wenn sie versprechen, dass sie es ganz anders machen werden als die früheren Generationen. Und ich will das auch nicht absprechen, das mag auch wirklich ehrlich gemeint sein. Aber dann offenbart sich darin doch eine doppelte Selbsttäuschung. Offenbart sich in der Aussage auch Erbsünde, Ursünde, nämlich die Täuschung, als wären wir besser als unsere Väter und Mütter. Oder der Irrtum, wir hätten es in der Hand, dass wir künftige Katastrophen verhindern könnten. Der einzige Weg, diese Selbsttäuschung, diese Selbstüberschätzung zu entgehen, der einzige Weg besteht darin, dass man es genauso macht, wie es Noah gemacht hat. Weil der schwört keinen heiligen Eid. Der wendet sich an Gott. Der opfert Gott. Noah, der verpflichtet sich nicht irgendeiner besseren Zukunft, sondern Noah verpflichtet sich dem lebendigen Gott gegenüber. Doch diese schreibt er nicht sich selber zu, seiner Überlegenheit, sondern seiner Qualität, sondern das schreibt er der Gnade Gottes zu. So beginnt die Sintflutgeschichte. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und er bringt mit dem Opfer, das er direkt nach der Katastrophe Gott darbringt, zwei Dinge zum Ausdruck. Das erste, das ist der Dank für die wunderbare Errettung. Das ist zum anderen die Bitte zu Gott um Versöhnung. Noah wusste vorneweg, dass er mit den Seinen auf die Gnade Gottes angewiesen bleiben würde, auch in der Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, das Opfer, das Noah nach der Sintflut darbringt, dieses Opfer, das weist auf das allumfassende Opfer unseres Herrn und Heiland Jesus Christus, der die endgültige Versöhnung zwischen Gott und Menschheit erst vollkommen gemacht hat, einfach nur hin. Weil Jesus Christus, wenn wir den anschauen, da sehen wir den einzigsten Menschen, der je gelebt hat, dessen Herz nicht böse war von Jugend auf. Da sehen wir den einen Gerechten, der sich selbst zum Opfer dargebracht hat auf dem Hügel Golgatha an einem Kreuz aus Holz. Als ich vor 2 Jahren mit meiner alten Gemeinde, mit einer Gruppe von dort in Israel gewesen bin, da war es für mich einer der ergreifendsten Momente in der Grabeskirche in Jerusalem. Klar, die ist sehr überfüllt, sehr voll von Touristen, aber trotzdem in dieser Grabeskirche in Jerusalem den Ort zu betrachten, eine lange Tradition, und heute würden die Archäologen sagen, das ist auch sehr wahrscheinlich als Golgatha bezeichnet. Habe ich ein Bild mitgebracht? Man geht da so ein Stück weit hoch auf die Empore und da ist ein Altar und unten drunter ist ein Loch und da soll der Felsen liegen, auf dem das Kreuz gestanden haben soll. Ich habe mich davor gekniet, weil man muss sich knien, wenn man diesen Felsen betrachten will, habe meine Hand auf den Ort gelegt, wo das Opfer dargebracht wurde, das alle Opfer beendet hat. Und dann hat man in diese Grabeskirche noch eine ganz wunderbare symbolische Deutung eingebaut. Denn wie gesagt, das liegt alles auf so einer Empore, ein bisschen weiter oben. Und wenn man dann wieder nach unten geht, in die Kirche sozusagen hinein, da ist ein Ort, der wird symbolisch als das Adamsgrab bezeichnet. Wenn man sagen will, das Blut des Gottessohnes, das ist der ganzen Menschheit zugute gekommen, bei Adam angefangen. Und so leben wir. Wir leben als Menschen, die durch Gottes Ordnungen bewahrt werden. Ich finde es ganz erstaunlich, wie Gott seinen Gnadenzuspruch begründet. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Eigentlich hatte Gott genau damit die Sintflut begründet. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, vernichten, sagte er. Und das heißt, im Umkehrschluss, den Menschen, den hat das Gericht Gottes nicht verändert. Nicht, weil die Menschen irgendwie anders geworden wären, wird Gott von nun an die Welt vor der totalen Katastrophe bewahren, sondern er wird sie vor dieser Katastrophe bewahren, trotz der Sünde des Menschen. Damit sind die schrecklichen Folgen der Sünde nicht aufgehoben. Denn Gott verheißt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht würde nicht aufhören, solange die Erde steht. Dann sind ja nicht nur Gnadenerweise, die hiermit angekündigt werden, weil unter Frost und Hitze, das haben wir erfahren, da müssen Menschen auch gelegentlich mal leiden. Beides aber bringt die Abfolge der Jahreszeiten mit sich, die die Natur zugleich braucht, damit gesät und geerntet werden kann. Dem Geborenwerden, dem bleibt das Sterben zugeordnet. Dem Essen die Arbeit, der Freude an der Schöpfung, die Last und ihre Mühsal und unter ihren Schrecken. Kriegs- und Friedenszeiten, die haben sich seither in der Weltgeschichte bis heute abgewechselt. Aber eines ist gewiss, auf jede Nacht folgt ein neuer Tag, auf den Winter der Frühling, solange die Erde steht, Und Gott, der macht das trotz der Bosheit, die die Menschen in ihrem Herzen haben. Und gerade an der Geschichte des Volkes Israel, da lässt sich das ganz wunderbar ablesen. Wir Menschen, wir sind trotz aller Sündennot, trotz aller Bedrohtheit des Lebens, wir sind und wir bleiben in Gottes guter Hand. Er ist der Herr über Leben und über den Tod. Ihm sind Frieden, Gesundheit und Wohlstand zu verdanken. Das kommt nicht aus uns selbst. Vor allem aber bedeutet Gottes Verheißung, dass unsere Welt im ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen besteht. Das bedeutet es gerade nicht. Vielmehr macht Gott in seinem Wort klar, unsere Welt, die hat ein Ziel. Weil darin steht, solange die Erde steht. Das erinnert mich an die Verheißung, die unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und damit leben wir als solche, die das Ende oder besser gesagt das Ziel der Welt erwarten. Und das gilt für alle Menschen gleichermaßen. Alles Leben in der Zeit zwischen der großen Katastrophe, der Sintflut und dem jüngsten Tag, an dem Christus wiederkommt, um Gericht zu halten über Lebende und Tote. Aber ich möchte dabei auch gleich noch ein Missverständnis ausschließen. Man könnte ja meinen, wenn Gott nach jeder Krise, nach jedem Gericht, nach jedem Unheil wieder einen Neuanfang schenkt, wenn das Leben immer weitergeht, wenn zwar Menschen sterben müssen, weil dafür andere noch besser leben dürfen, dann scheint es dieser Gott mit der Sünde ja doch nicht so ernst zu nehmen. Da scheint er zumindest ja bei einigen großzügig darüber wegzusehen. Also ist es ja auch nicht wichtig, wie ich mich Gott gegenüber verhalte. Denn vielleicht habe ich ja Glück, wenn sowieso alles Gnade ist, da kann ja gar nichts passieren, was auch kommt. Aber so ist das nicht gemeint. Da ist ein Kreislauf und der bleibt bis zum jüngsten Tag geschehen. Doch er wird auch ein Ende finden. Und am Ende, da wird jeder Mensch von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Am Ende, an dem das Werden und Vergehen aufhören wird, an dem der Kreislauf durch eine Entscheidung abgelöst sein wird, dann heißt es nicht mehr, es geht wieder aufwärts nach dem tiefen Tal, sondern dann fällt die Entscheidung. Und diese Entscheidung, die fällt zwischen zwei Optionen, ewigen Tod oder ewigen Leben. Ein Weg heraus aus der Tiefe, ein Weg heraus aus der Gottlosigkeit, den wird's dann nicht mehr geben. Paulus, der Apostel, der weiß das. Und der beschreibt es im Römerbrief so: Unsere Weltzeit, in der wir leben, das ist eine Zeit der Geduld Gottes. Gott erhält das endgültige Gericht noch zurück. Und das tut er, dass immer mehr Menschen noch die Möglichkeit der Buße bekommen, dass sie umkehren können, dass sie sich durch das Blut Christi versöhnen lassen können. Um der Gläubigen willen erhält Gott unsere Welt. Und er handelt nicht ziellos, sondern er hält das Leben der Menschen, damit er von Menschen gefunden wird, so wie Noah ihn gefunden hat. Und genau für diese Menschen, da gilt es, nie wieder. Nie wieder müssen sie von Gott getrennt sein. Nie wieder werden sie leiden müssen. Nie wieder wird ihnen eine Sünde, die um Christi willen verziehen ist, zum Gericht reichen. Dieses Ziel, das dürfen wir vor Augen haben. Doch uns Christen, da gilt zusätzlich noch eine weitere Verheißung. Im ersten Petrusbrief, da sagt Petrus in Bezug auf die Sintflut Folgendes. Das also, die Sintflut, ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Dort hat er einen Ehrenplatz an Gottes rechter Seite angenommen und die Engel und aller überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Wenn wir das annehmen, was Gott uns in der Taufe versprochen und zugesagt hat, dann gehören wir zu denen dazu, die aus der verlorenen Menschheit heraus gerettet sind. Dann hat uns Christi Blut mit Gott versöhnt. Dann gilt uns die Zusage von Christus: Ich bin bei dir alle Tage bis an das Weltende. Und da brauchen wir keine Beteuerung mehr, wie nie wieder werde ich dich enttäuschen, nie wieder werde ich sündigen, nie wieder werde ich was Böses tun. Weil Gott weiß, wir werden diese Versprechen nicht einhalten. Lasst uns so machen, wie es Noah gemacht hat. Als erstes auf Gott schauen. Keine Versprechen, sondern Gott in den Mittelpunkt des Lebens nehmen. Dann können wir erleben, was Hesekiel vorausgesagt hat. Das steinerne Herz in unserer Brust, das soll weggenommen werden. Und das soll durch eins aus Fleisch ersetzt werden. Dann dürfen wir es annehmen. Sei getrost. Ich hab dich erlöst. Ich hab dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.